Vielen Dank für die Begrüßung. Ich bin, wie Sie gerade eben gehört haben, also Physiker und also auch kein Theologe, aber habe einen Zwillingsbruder, der Theologe ist, und habe selbst mich viele Jahre mit dem Thema, mit theologischen Themen beschäftigt. Und von daher glaube ich, dass auch einige meiner Ausführungen hier so weitestgehend den theologischen Standards entsprechen. Der Verein Naturwissenschaft und Glaube macht laufende Programme, und da können Sie, also hier ist zum Beispiel die heutige Veranstaltung, aber auch immer wieder aktuelle Veranstaltungen sehen. Das ist nugef.de, da kann ich Sie gerne dazu einladen, mal heraufzugucken. Ja, was ich noch gemacht habe seit 30 Jahren fast, ist ein Arbeitskreis im Bund Neudeutschland, und da haben wir nahezu alle Themen, die man sich in diesem Bereich Naturwissenschaft und Glaube vorstellen kann, schon gemacht. Und ein großer Teil wird heute Abend bei dem Vortrag damit eine Rolle spielen. Ja, Gottesbilder gibt es viele. Ich habe jetzt mal europäische hingeschrieben, weil sicher nicht in anderen Bereichen der Welt es noch ganz andere Gottesbilder gibt. Aber die drei, denke ich mal, sind von besonderer Bedeutung: Gott als Ursprung und Schöpfer allen Seins, Gott als moralische Instanz und Leitlinie menschlichen Handelns und Gott als Überwinder von Leid und Tod. Und der Erfolg des Christentums bestand unter anderem darin, diese sehr unterschiedlich motivierten Gottesbilder zu einem Glauben zusammenzufügen. Dieser Glaube ist im Rahmen des antiken Weltbilds formuliert worden und hat dem Leben der Menschen dieser Zeit Sinn und Halt gegeben. Ich habe es hier nochmal einfach als Bild gezeigt, dass also die verschiedenen Vorstellungen von Gott zusammengeführt worden sind im Christentum, und dass teilweise hier die blauen Schriften, die sind noch sozusagen Übergänge, Verbindungen von jeweils zwei dieser Punkte, und das Zusammenführen in ein gemeinsames Gottesbild, das ist eigentlich die Hauptbedeutung, die das Christentum für Europa dann hatte. Lange war es so, dass das Gottesbild der Bibel durch die antike Welt- und Menschenbilder festgelegt war. Und das war dann eher sogar umgekehrt, wie ich jetzt hier mit den roten Pfeilen deutlich machen will. Das Gottesbild hat viele Christen im Welt- und Menschenbild so festgelegt, dass lange kaum Veränderung durch neue Erkenntnisse möglich war. Und das erst mit dem Erfolg der Naturwissenschaften wurde auch das Gottesbild wieder durch unabhängig gewonnene Welt- und Menschenbilder beeinflusst. Der Erfolg der Naturwissenschaften ist aber genau das Gegenteil. Der bestand hauptsächlich dadurch, dass man reduktioniert hat, alles in die kleinen Details unterteilt hat und nur die Fragen in diesen Details gelöst hat. Die Unterschiede zwischen dem heutigen und dem biblischen Weltbild sind natürlich dramatisch. Das muss man sich einfach klar machen. Die Größenunterschiede sind also, das ist schon gar nicht mehr darstellbar. 2 × 10⁻¹⁸, das ist etwa der Faktor Unterschied zwischen dem damaligen Weltbild und dem heutigen Weltbild. Und ich habe mal hingeschrieben, das würde entsprechen ungefähr ein Atom zur Größe vom Erdmondsystem. Also es ist eine riesige, kaum vorstellbare Vergrößerung des Kosmos eingetreten. Bei der einen Dimension der Zeit ist das dann natürlich nur sozusagen die Wurzel. 2 Millionen Mal länger ist heute die Vorstellung unseres Kosmos, als es früher war. Allein diese beiden Größen sind natürlich schon, sprechen schon Bände, aber natürlich auch die Struktur geozentrisch, heliozentrisch. Und heute ist dieses heliozentrisch ja nur eine Erde, die eine von 10 × 11 Sternen umkreist, eine Sonne umkreist, und die eine in der Galaxis ist, und von einer von 10 hoch 11 Galaxien. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, welche riesige Zahl von Sternen, von Sonnen in unserem Kosmos sind. Das, was uns heute hauptsächlich sehen wird, ist dann die Frage des Ursprungs und der Entwicklung. Die Welt, die klassische Welt, war erschaffen in 6 Tagen und weitgehend so geordnet, wie wir sie heute kennen. Oder wie wir sie damals gekannt hat. Und heute denken wir, sie ist auf einem Urknall mit naturgesetzlicher Entwicklung auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen geschehen. Und als letztes habe ich hier noch den Mensch eingefügt. Mensch wurde direkt von Gott geschaffen. Und auch das wurde 1950 noch von der Humane Generis nochmal mit besonderem Nachdruck bestätigt. In der Welt der Evolution ist der Mensch aus der Tierwelt als eigene biologische Art natürlich entstanden. Und das hat natürlich die Hauptschwierigkeiten gebracht, von denen wir heute reden. Also der hauptsächlich betroffen durch diese naturwissenschaftlichen Veränderungen ist natürlich der Schöpfungsglauben. Die Welt ist gewollt, geschaffen und getragen von einem himmlischen Vater. Das war die Vorstellung, die diesen Schöpfungsglauben eigentlich in vielen Religionen so als Eingangstor und als Fundament darstellt. Und dieses Eingangstor, wenn das wegfällt, dann sind Religionen natürlich in Problemen. Und deswegen kann man sagen, die heutige Glaubenskrise ist in hohem Maß eine Krise dieses Schöpfungsglaubens. Ja, was ist der Ursprung des Schöpfungsglaubens? Ich sehe also unter vielen anderen Punkten das Wichtigste eigentlich darin, dass wahrscheinlich schon der Urmensch erkannt hatte, wie hervorragend die Abstimmung der irdischen Natur auf den Menschen und seine Bedürfnisse sind. Es gibt Nahrungsmittel, von denen der Mensch sich ernähren kann, Wasser zum Trinken, Sonnenlicht für das Tagwerk, die richtigen Temperaturen, Luft, die man atmen kann, Dunkelheit zum Schlafen, Eltern als Hilfe für die Kinder und dann Kinder wieder im Alter als Hilfe. All diese Dinge passen so wunderbar zusammen. Da dachte natürlich der Mensch, das kann nur ein allmächtiger, allwissender und allgütiger Gott gemacht haben. Diese Erklärung, die galt als Gottesbeleg, und selbst der große Philosoph Immanuel Kant sagte, dass er auch diesem Argument eigentlich nichts widerlegen kann. Alles wurde dann aber anders, als die Evolutionstheorie von Charles Darwin verkündet wurde. Er hat selbst erkannt, welche Bedeutung dieses für auch letztlich den Glauben bekommen sollte und hat deswegen auch lange mit der Veröffentlichung gezögert. Das Entscheidende war, dass sie eine neue Erklärung für diese hervorragende Ausrichtung der Natur auf den Menschen gebracht hat. Nicht die Natur ist dem Menschen, sondern der Mensch ist der Natur angepasst. Das Auge dem Spektrum der Sonne, die Ohren den Luftschwingungen, die Verdauung den wichtigsten Nahrungsmitteln, also zum Beispiel Milch und Zucker, die Atmung der Zusammensetzung der irdischen Atmosphäre, das Skelett der Stärke des irdischen Gravitationsfelds und der Schlafrhythmus im irdischen 24-Stunden-Tag. Die Belege für eine stattgefundene Evolution, die sind natürlich das, was dann die Menschen, die halt Evolution als eher feindlich angesehen haben, dann in erster Linie versuchten zu widerlegen oder zu bezweifeln. Fossilien, die als Rückstände früherer Entwicklung gelten, sind hier als Belege natürlich der Ausgangspunkt gewesen. Das ist in der biologischen Evolution sicherlich, sind das die Knochen der früheren Arten, der ausgestorbenen Arten. Und daneben gibt es aber dann auch Arten, die dann plötzlich wieder auftauchten und die man als lebende Fossilien bezeichnete. Insgesamt ist die ganze Tierwelt als in einer kontinuierlichen Veränderung zu sehen, und das galt dann schon als wesentlicher Beleg. aber man erkannte, dass solche Evolutionen auch die gesamte Erde, die Geowissenschaften betraf und dass es also als Fossilien, in dem Fall Meteorite, Urgestein gibt, aus dem die Erde wahrscheinlich mal zusammengesetzt wurde. Oder auch die Sedimente oder vulkanische Gesteine, die in vieler Weise unsere Erdkruste aufbauen. Ähnliches gilt es auch in der sogenannten kosmischen Evolution. Belege für den Urknall werden durch insgesamt drei, glaube ich, sind es nur als Belege, und davon ist ein ganz entscheidender die Hintergrundstrahlung, die mit Satelliten in den letzten Jahren so ausgezeichnet vermessen worden ist. Und natürlich auch die Reste von Sternexplosionen, die für die Entstehung der schweren Elemente ganz wichtig waren, sind sicherlich ein solches Fossil. Ähnliches gibt es dann auch wieder in der kulturellen Evolution, also in der Evolution, die dann nach der Biologie zu schalten gedenken ist. Frühe Werkzeuge, Höhlenmalereien, erste Schriften, all diese Dinge sind Fossilien einer kulturellen Evolution. Bis heute sehen natürlich Fundamentalisten die Evolution als glaubensfeindlich an und glauben, dass Fossilien vielleicht Fälschungen sind oder anders erklärbar oder dass Gott vielleicht sogar selbst die Fossilien geschaffen hat, um unseren Glauben zu testen. Gut, die Frage, wie kann man Fossilien erklären, das erübrigt sich aber, glaube ich, sehr schnell, wenn man jetzt zu den sogenannten mikroanalytischen Belegen kommt. Hier scheinen sich dann Fossilien nahezu in jedem Mikrogramm unserer Materie zu befinden. Das gilt einerseits für die Altersbestimmung, die heute so etwa 8 bis 10 mit ganz verschiedenen Elementen durchgeführt werden und die immer wieder zum gleichen Alter hier der Meteorite führen. Das heißt, das Alter unseres Sonnensystems ist etwa auf 1 Promille genau bekannt. Und solche Belege sind auch in den isotopischen Zusammensetzungen unserer Materie zu sehen, denn sie ist so, als wären diese Isotopenzusammensetzungen in Sternen gebacken worden. Das kann man mit nuklearen Daten ausrechnen und letztlich beweist jedes kleine Stückchen Materie, das wir irgendwo analysieren, dass alles, was wir sind und um uns herum ist, dass das Sternenstaub ist. Also aus Sternen, in Sternen gebacken wurde und dann von den Sternen ausgeworfen wurde in Supernova-Explosionen und dann später erst wieder sich zu Planeten und zu unserer Materie zusammengesetzt hat. Auch schon etwa 30 Jahre her gibt es inzwischen dann genetische Stammbäume. Das heißt, unsere Zellen selber haben heute die Möglichkeit, den Vergleich der verschiedenen Arten und ihre Entwicklung zu studieren. Es läuft so ähnlich wie ein Vaterschaftstest, aber es ist im Endeffekt das, was uns deutlich macht, wie weit sind verschiedene Arten miteinander verwandt, wie ist das Ganze, der Bezug dieser ganzen biologischen Evolution untereinander. Und all diese Belege, die in millionenfachen Messungen, kann man praktisch sagen, entstehen, sind so in sich konsistent, dass eine Bezweiflung des Phänomens Evolution nahezu heute für die Wissenschaft unmöglich geworden ist. Ja, was sagt der Vatikan über den Urknall und die Evolution? Man kann sagen, auf Druck naturwissenschaftlicher Fakten hat die katholische Kirche sich schrittweise einer durch Gott ausgelösten Urknall- und Evolutionsvariante zugewandt. Das letzte Dokument, das darüber Auskunft gibt, ist eines der Vatikanischen Theologenkommission 2004, die damals noch von Kardinal Ratzinger geleitet wurde. In diesem Dokument, das Sie im Internet finden können, steht, die Urknalltheorie widerspreche nicht der Annahme, dass die Materie davor bereits als Schöpfung Gottes existiert habe. Und auch eine radikal dem Zufall und der natürlichen Selektion überlassene Evolution der Lebewesen wäre mit dem christlichen Glauben vereinbar. Sie könne, wie die Entstehung des Menschen, auf Gott als Schöpfer zurückgeführt werden, der indirekt über Kausalketten handelt, die seit Beginn des Universums am Werk sind. Ja, ich habe zwei Wörter, die ich etwas kritisieren würde, hier in Rot eingefärbt. Neben diesem vor dem Urknall im ersten Abschnitt ist im ersten Abschnitt die Rede von Kausalketten im Rahmen der Evolution, die ich für wissenschaftlich, also beides, das davor und diese Kausalketten, für nicht akzeptabel halte, von der Formulierung her zumindest. Die evolutionstypische Beteiligung von Zufällen, für die das Gesetz der großen Zahl gilt, legt eher nahe, von Potentialketten zu sprechen. Diese Änderung hat durchaus ganz starke theologische Konsequenzen. Ja, Zufall und Potenzial. Man kann sich zwar gerne einen Gott wünschen, der alles Kausale mitbestimmt, Erfahrungen und auch die Wissenschaft zeigen, dass er genau das nicht macht, sondern im Detail Atome wie Menschen sich unabhängig voneinander bewegen können, Freiheitsgrade besitzen. Und das ist mathematisch praktisch in Verteilungsfunktionen zu belegen. Aber durch das Gesetz der großen Zahl ergeben sich makroskopisch gesehen jedoch scheinbar kausale Verhaltensweisen, die aber nur Potenziale festlegen, deren Eintreffen in Raum und Zeit offen ist. Zum Beispiel könnte ein Stein durchaus mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit nach oben fliegen. Man kann das ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass alle Brownschen Bewegungen nur in die eine Richtung gehen. Das könnte vorkommen, kann man vergessen, ist ganz, ganz selten, viel, viel seltener als die Atome im Weltall, aber es ist möglich. Letztlich ist also von daher das, was wir so kausal empfinden, auch selbst in diesen Fällen noch nur ein Potenzial, also nur eine Wahrscheinlichkeit, die in dem Fall halt sehr groß ist, aber es gibt durchaus dann Wahrscheinlichkeiten, die sehr schnell eine Veränderung und sichtbare Veränderung dann eines Ablaufs verursachen. Evolutive Systeme können durch Gesetze und Anfangsbedingungen in ihrem langfristigen Verhalten durch eine Potenzialkette vorherbestimmt werden, obwohl sich Einzelteile unabhängig frei bewegen. Das ist letztlich zum Beispiel, nehmen wir die Maxwell-Verteilung, eine Verteilung, die genau bekannt und festgelegt ist, des Spektrums der Geschwindigkeiten unserer Moleküle unter einer bestimmten Temperatur. Das heißt, jedes einzelne Teilchen bewegt sich völlig frei, unabhängig. Aber insgesamt haben wir eine Aussage über das Gesamtsystem und diese wiederum kann als Potenzial für einen nächsten Schritt, also was diese Temperatur dann woanders erzeugt, benutzt werden. Ein Schöpfer, der mit Evolution und Zufall arbeiten würde, könnte über Potenzialketten freie Kreaturen mit geeigneter Wahrscheinlichkeit entstehen lassen. Aber kein Unglück oder Handeln dieser Kreaturen im Detail verhindern, ohne Naturgesetze und menschliche Freiheit zu verletzen. Also hier ist eigentlich ein logischer Zusammenhang, dass der Schöpfer durchaus trotz aller Zufälle eine Schöpfung verursachen kann, aber das, was dann passiert, durchaus frei ist und wie die Freiheit des Menschen durchaus auch gewollt sein kann. Um das jetzt weiter zu untersuchen, habe ich zunächst den evolutiven Aufbau der in vielen Einzeldisziplinen aufgespaltenen Wissenschaftsbereiche mir angeschaut oder will ich Ihnen hier präsentieren. Wir können das auf sechs Bereiche konzentrieren. Das ist also einmal die Physik, die Chemie, die Geowissenschaften, die Biowissenschaften, die Humanwissenschaften und die Geisteswissenschaften. Ich habe dann mal hier nur einige der Gebiete, der Untergebiete dann wieder hingeschrieben. Diese Gebiete, das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, sind nacheinander entstanden. Genau in dieser Reihenfolge. Das heißt also auch die großen Wissenschaftsbereiche, die großen Bereiche dessen, was uns als Existierendes in unserem Kosmos gegenübersteht, das ist evolutiv nacheinander erst entstanden. Und die Evolution hat letztlich dann auch die Fähigkeit, diese verschiedenen Bereiche wieder zusammenzuführen, weil sie einen Bezug angeben zwischen den einzelnen Bereichen. Der Gegenstand der jeweiligen Wissenschaftsbereiche ist genau in dieser Reihenfolge evolutiv auseinander entstanden. Sie lassen sich als quasi eine moderne Sicht der sechs Schöpfungstage interpretieren und bauen aufeinander auf. Die Evolution führt die Wissenschaftsbereiche wieder zu einer neuen Einheit mit gegenseitigen Bezügen zusammen. Ja, wie kommen solche neuen Evolutionsstufen zustande? Ich denke, man kann es am besten damit beschreiben, dass an einer bestimmten Stelle unter bestimmten Bedingungen neue Gesetze relevant werden. Die gab es zwar schon vorher, also physikalische Teilchen, so einzelne Kerne, die sich irgendwie ausgedehnt haben, die hatten natürlich schon diese Fähigkeiten, Chemie zu machen. Aber solange es noch keine chemischen Elemente gab, gab es die Chemie natürlich eigentlich nicht. Und erst als dann die schweren Elemente erzeugt worden sind, sind all diese Eigenschaften, die die Chemie heute für uns hat, diese Eigenschaften erst relevant geworden. Und das Gleiche gilt auch für die entsprechenden anderen Bereiche. Also biochemische Gesetze werden erst relevant, wenn es biologische Materie gibt, also Biomasse gibt, die erstmal entstehen muss. Und das Gleiche gilt dann am Schluss dann auch für den Menschen. Die geistnutzenden Gesetze und speziell bei der Kulturentwicklung dann die sozialen Gesetze, das sind natürlich dann Gesetze, die wir selber machen können. Aber die meisten anderen Gesetze zuvor, die sind so von der Natur her vorhanden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wann sind die erstmals relevant geworden? Und das ist jeweils passiert als gewisse, ich habe sie jetzt mal hier Flaschenhälse genannt, also bestimmte Bedingungen eingetreten sind. Und diese Bedingungen dann sozusagen die Voraussetzungen waren, dass neue Gesetze von Bedeutung waren. Also zum Beispiel für die Biologie, es musste erst einmal ein DNS-RNS-System entstehen, das eine Reproduzierung, eine biologische Vermehrung stattfinden konnte. Und das ist dann erst einzellig und später mehrzellig passiert. Also das war dann die Voraussetzung, der Einstieg. Und solche Einstiege gibt es halt in all diesen großen Bereichen. Damit Gesetze relevant werden können, müssen diese spezifischen Bedingungen eintreten, ich sage einmal gefunden werden, die die Natur in zufälliger Variation dieser Bedingungen in ausreichender Zeit quasi blind zu finden vermag. Der Mensch als Forscher hat diese Blindheit zum Teil abgelegt und findet manches effektiver und schneller, kann es dann aber auch gezielt wieder zerstören. Also nicht immer hat sich das als Vorteil erwiesen. Diese Übersicht, die wollte ich Ihnen eigentlich als Handzettel anbieten, aber hat sich leider nicht ergeben. Ich habe hier versucht, dann von diesen sechs Bereichen nicht nur die Gesetze, sondern auch so Übergänge, so Wissenschaften, die im Übergang sich befinden, wie zum Beispiel die Kosmoschemie, mit der ich mich lange beschäftigt habe, und dann auch hier so ein paar Stichworte, zumindest wann und wo und wie und warum diese Dinge entstanden sind. Gerade zu dem ersten Wort hier oben, Feinabstimmung der Naturgesetze, werde ich gleich noch mehr sagen. Also das ist sozusagen der Überblick der Welt, wie sie sich heute uns darstellt. Und wie auch dann in der zeitlichen Schiene diese Dinge dann sich entwickelt haben und im Prinzip dann immer schneller sich verändert haben. Wie das Ganze zustande kommt, kann man sich auch bildlich irgendwie klar machen. Ich habe es versucht hier mit dieser Skizze, indem ich deutlich, also versuchte, diese, was ich Flaschenhälse meine, hier auch darzustellen, dass eine Variation der Planeten zum Beispiel stattfindet und die Erde sich dann als geeignet erwiesen hat, später halt für den Menschen. Und dass dann auf der Erde diese Entwicklung der Urmeere und der Ursuppe stattfand und dort dann an irgendeiner Stelle in der Variation der organischen Chemie dann diese RNA-DNA-Sequenzen stattfanden und daraus dann das Leben sich gebildet hat. Und das Gleiche gilt dann auch für den Menschen, dass es verschiedene Versuche gibt, hier weiterzukommen und der Mensch dann in der Homonisation entstanden ist. Oft ist dann, wenn eines sich auf die nächste Stufe begibt, die anderen Versuche dann nicht mehr möglich, dann weiterzukommen, weil das eine Art Behinderung dann darstellt. Also zum Beispiel hier die Biomasse, die hat sich innerhalb relativ kurzer Zeit vor 3,9 Milliarden Jahren auf der Erde ausgebreitet und seitdem hat sie sich nicht mehr verändert. Also die Gesamtmasse der Biologie ist nahezu gleich geblieben. Sie hat sich halt durch Evolution weiterentwickelt, aber sie ist nicht größer geworden. Jetzt die Frage, warum gibt es diese Evolutionsstufen? Man kann sagen, der Zufall könnte keine Übergänge zu neuen Evolutionsstufen finden, wenn diese nicht durch unveränderliche Spielregeln und die kosmischen Anfangsbedingungen bereits vorgegeben werden. Zu den Spielregeln des Kosmos gehören natürlich das, was man vielleicht noch aus dem Physikunterricht so kennt, Erhaltung der Energie, Satz der Erhaltung der Masse und auch der zweite Hauptsatz der Wärmelehre oder Drehimpulserhaltungssätze. Also all diese Erhaltungssätze, die scheinen mir doch weitgehend sinnvoll für nahezu jedes Universum. Das heißt, dass das Universum abgeschlossen und weitgehend kausal ist und dass das zumindest erfahrungsmäßig gilt. Man kann das nicht beweisen, aber ohne solche Regeln wäre eine stabile Evolution undenkbar. Das, was dann aber spezifisch für unseren Kosmos sind diese Naturkonstanten. Es sind die großen Kraftkonstanten und es ist die Lichtgeschwindigkeit und andere Zahlen, die die Physiker heute sehr genau messen können. Und diese Zahlen haben also genaue Werte und man kann zeigen, dass sie in diesen Werten die meisten schon beim Urknall in den ersten 3 Minuten genau diese gleichen Werte gehabt haben. Das heißt also, diese Zahlen sind seit dieser Zeit konstant geblieben und stellen sozusagen die Basis aller Dynamik, die wir in unserem Universum haben. Ja, dann geht es um die Frage der Feinabstimmung auf die Evolutionsfähigkeit. Evolution findet auf verschiedenen Ebenen, wie wir gerade gesehen haben, statt, unter Kontrolle verschiedener Gesetze, die erst nach Durchlaufen einer Art Flaschenhals relevant werden. Evolution scheitert aber bei der geringsten Veränderung der meisten globalen Naturgesetze bzw. ihrer zugehörigen Konstanten. Die Flaschenhälse verschwinden dann einfach. Es kommt dann keine Möglichkeit mehr von der Geowissenschaften auf die Biologie. Dann gibt es Planeten überall im Universum, aber keiner trägt irgendein Leben, wenn ich nur an einer Konstante ein bisschen drehe. Und das ist zumindest bei der ersten Übergang von Physik zur Chemie ist das sehr genau bewiesen worden. Bei den höheren Übergängen ist das natürlich etwas schwieriger zu zeigen, aber daran wird weltweit geforscht. Das Universum muss so sein, sagt man, dass der Beobachter, nämlich wir, entstehen konnten oder sogar mussten. Man nennt das das schwache oder das starke anthropische Prinzip. Die Evolution braucht, damit sie dann im Rahmen dieses Entwicklungsprozesses auf die höheren Stufen kommt, eine Art zufälliges Abtasten, um die Flaschenhälse zu den höheren Ebenen zu finden. Also da ist der Zufall letztlich dann auch notwendig. Wenn ich immer nur an der gleichen Stelle suche, finde ich die einfach nicht. Jetzt kann man sich dann überlegen, was unter dieser Prämisse als Modelle für ein evolutionsfähiges Universum in Frage kommt. Erstens, es gibt eine intelligente Methode oder ein befähigender Geist, der geeignete Konstanten gewollt und installiert hat. Möglich wäre aber auch, dass dieser Geist den gleich beschriebenen Multiversumsweg gewählt hat, um das Auftreten geeigneter Konstanten sicherzustellen. Also dieser Multiversumsweg heißt, es gibt viele Universen, die alle denkbaren Kombinationen von Konstanten annehmen können, und wir sitzen in einem, das gerade diese Entwicklungsfähigkeit besitzt. Das wäre eine denkbare Erklärung, die wird auch meistens in der Physik präferiert. Aber die andere Erklärung, dass es da einen befähigenden Geist gibt, der das macht, ist ja durchaus für den Glaubenden nicht auch von der Hand zu weisen. Die ist hier im Rahmen dieser heutigen physikalischen Überlegungen durchaus, sagen wir mal, nicht unwahrscheinlich. Das Problem ist eher, dass die Naturwissenschaftler die von vornherein ausschließen und sagen, nein, das ist keine Naturwissenschaft. Und deswegen wird das gar nicht erst angenommen. Das ist also diese quasi atheistische Methodik, die Naturwissenschaft benutzt. Aber was wirklich auszuschließen ist, ist eigentlich der dritte Punkt, das dritte Modell. Es gibt nichts außer diesem Universum. Dann muss Evolutionsfähigkeit eine Art Lottogewinn darstellen, weil keine andere Verbindung zwischen Ursprungsmodell der Physik, also nehmen wir die sogenannte Stringtheorie, und Feinabstimmung als Gründe für Evolutionsfähigkeit erkennbar ist. Also wenn hier unten in der Elementarteilchenphysik irgendwelche Werte rauskommen, egal aus welchen Gründen, dann würde es mich äußerst wundern, wenn diese Gründe genau die sind, die nötig sind, damit Leben entstehen kann. Die Stringtheorie ist eine Theorie aus der heutigen Naturwissenschaft, das wäre jetzt etwas zu viel, das genauer zu erklären, ist es aber der Kandidat an Theorie, der heute von den meisten präferiert wird, dass praktisch diese großen Kraftkonstanten, vor allem die Kraftphänomene überhaupt, warum die überhaupt existieren. Das gibt es verschiedene Ansätze, und die Stringtheorie, da geht es um 11 Dimensionen, die irgendwie eingewickelt sind und die dann plötzlich eine Rolle spielen. Aber letztlich ist es entscheidend nur hier für diese Überlegung, dass sie ganz andere Gründe darstellt als jede evolutive Notwendigkeit. Evolution, warum zum Beispiel jetzt schwere Elemente entstehen, warum es Planeten, warum es Leben gibt, das sind völlig andere Gründe, die haben mit solchen Theorien überhaupt nichts zu tun. Und wenn das genau passt, dass aber aus dem einen Grund das andere genau fein abgestimmt entsteht, ja, dann kann man das nur als Lottogewinn bezeichnen. Und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit, die viel, viel kleiner ist. Da solche unglaublichen Zufälle auch wissenschaftlich kaum akzeptabel sind, spricht viel dafür, dass unsere Welt aus sich heraus nicht erklärbar ist, also einer transzendenten Erklärung bedarf. Ja, so Bilder gibt es viele von diesen Multiversen, aber ist natürlich, hat mit der Realität recht wenig zu tun, weil der eine kann dann die andere Blase ja gar nicht sehen. Ja, die Gesetze sind völlig anders, also kann ich nicht von der einen in die andere Blase hineinschauen. Aber gut, wer weiß, vielleicht findet man morgen irgendeine Methode, das zu tun. Wissen wir nicht. Und welche Bezüge die haben, Blasen ist jetzt hier eine Idee, aber die könnten auch ganz ineinander verschoben sein. Wir wissen es nicht. Ja, und wenn wir jetzt uns gerade mit Religion beschäftigen, letztlich als evolutiver Gegenstand, da muss ich natürlich auch zurückkommen auf das, was ich hier schon mal vor 8 bis 10 Jahren vorgetragen habe, in diesem Forum Wissenschaftsstadt Bonn, nämlich das Religionsprinzip des Kosmos. Das kann man als kleine Variante des anthropischen Prinzips sich vorstellen. Lassen sich aus einer Feinabstimmung der Natur auf das Phänomen Religion zusätzliche Aussagen über den Kosmos und seine Entwicklung finden? Das habe ich mir überlegt und da kam natürlich erstmal heraus, dass solche kosmischen Bedingungen natürlich erstmal die für die Entstehung des Lebens und für den Menschen braucht, das anthropische Prinzip also auch, all das, was da drin ist. Es braucht die lange Evolutionszeit, bis ein menschliches Gehirn entwickelt wird. Es braucht die Gemeinschaft individueller Personen. Und es braucht natürlich die Freiheit, die offene Zukunft, materielle Indeterminiertheit des Handelns und durchaus auch glaubwürdige Alternativen. Eine Religion, die nicht frei ist, die keine glaubwürdigen Alternativen hat, ist letztlich keine Religion mehr. Das ist dann praktisch nur noch eine Akzeptanz der Natur, die um einen herum ist. Religion kann nur frei machen und immer wieder neue Spannungen in das Leben bringen, wenn es zu ihr glaubwürdige Alternativen gibt. Ohne die Möglichkeiten von Behauptungen wie Religion ist nur Opium für das Volk, ist nur eine Projektion menschlicher Illusionen, ist nur eine Spekulation ohne Beleg. Ja, ohne diese gäbe es keine Religion. Es ist einfach nötig, dass es solche Alternativüberlegungen gibt. Aber dann gibt es noch etwas, was mir aufgefallen ist, was doch sehr erstaunlich ist. Es ist nötig für religiöse Phänomene, dass es ein sogenanntes strukturelles Informationsdefizit gibt, um die sogenannte transzendentale Spannung zu erhalten. Und zwar das, hier habe ich es festgemacht, bezüglich des Schöpfers, der Zukunft und bezüglich anderer Personen. Und das dann halt auch mit Glaube, Hoffnung und Liebe verbunden. Ja, wenn der Schöpfer beweisbar ist, ja, dann ist mit Glauben nichts. Ja, wenn ein erstursächliches Wirken hier von Gott erkennbar in unserer Welt stattfinden würde, also Naturwunder, die richtig auf Gott hindeuten, das ist nicht Glauben, das ist dann einfach nur akzeptieren, dass es so passiert. Das haben wir nicht. Und bezüglich der Zukunft, Zeitreisen, Einblicke in die Zukunft, ja, die dürfen nicht möglich sein, sonst ist mit der Hoffnung nichts mehr. Dann ist klar, dass bestimmte Dinge nicht mehr passieren können. Und die Zukunft darf auch nicht berechenbar sein. Man darf sie vielleicht ein bisschen abschätzen. Aber wenn sie exakt berechenbar wäre, wäre das natürlich dann auch keine Grundlage für eine Hoffnung. Und das Gleiche gilt auch in Bezug zu anderen Personen. Psychologie und Neurologie müssen immer unvollständig bleiben. Wenn sie das nicht sind, dann ist der Mensch durchschaut. Dann ist eine transzendentale Spannung nicht mehr möglich. Und das Gleiche gilt auch für Telepathie oder Gehirnverschmelzung. Das kann nur wenn überhaupt in Ansätzen möglich sein. Sonst ist also zumindest eine Liebesbeziehung zwischen Menschen nicht aufzubauen. Und zum Schluss ist mir etwas aufgefallen, wenn ich mir jetzt überlege, wie diese Religion dann wirklich als Phänomen entstanden ist, dann muss sie ja ein Evolutionsfaktor gewesen sein. Das heißt, Religion, damit Religion als langfristiges menschliches Merkmal evolutiv entstand, müsste sie sich als Überlebensfaktor erwiesen haben. Und zwar nicht heute, sondern vielleicht schon, als sie beim Homo erectus erstmals auftrat. Das ist also unsere Vorgängerart. Da gibt es schon Hinweise, dass da religiöses Verhalten aufgetreten ist. Und da müsste Religion schon ein Vorteil, ein Selektionsfaktor gewesen sein, dass diese Menschen, die religiös waren, besser überleben konnten. Denkbar wäre, dass die erstmalige Erkenntnis der Sterblichkeit unsere Vorfahren destabilisiert hat und alles, was dem entgegenwirkte, genetisch ausgewählt wurde und vielleicht heute noch in unseren Genen steckt. Ein Kandidat dafür wären die sogenannten Nahtoderfahrungen, meist von Menschen, die durch Herzstillstand dem Tode nahe waren. Wenn Menschen durch solche traumartige Erlebnisse ein für sie glaubwürdiges vorweggenommenes Jenseits erleben, könnte das Angst vor der Sterblichkeit nehmen. Hier in dem Bild, da sind Prozentsätze angegeben mit bestimmten Erfahrungen, die Menschen machen von solchen Nahtoderfahrungen. Und man sieht, diese Erfahrungen haben riesig hohe Prozentsätze. Das heißt, es sind hohe Übereinstimmungen zwischen diesen Nahtoderfahrungen. Und das zeigt, dass es also nicht nur esoterischer Quatsch sein kann. Hier das Phänomen, das tritt auf. Was es für eine Ursache hat, ist eine ganz andere Frage. Aber dass es da ist, das ist unzweifelbar. Und genau diese Annahme, dass also diese Nahtoderfahrungen auch einen wesentlichen Faktor darstellen, das scheint sich aus einer Studie des Holländers Pim van Lommel zu bestätigen, nachdem der Mensch mit solchen Nahtoderfahrungen noch nach 8 Jahren, wie das in seiner Studie war, eine deutlich positivere, sozialere Lebenseinstellung bekommen hat, mit Glauben an ein Weiterleben nach dem Tod. Und das viel stärker als die anderen, die keine hatten. Also er hat genau verglichen Menschen mit und ohne Nahtoderfahrung in der gleichen Situation bei Herzstillstand. Und das hat dann gezeigt, hier in dem nächsten Bild, er hat insgesamt über 300 Leute da untersucht und das Auftreten dieser Nahtoderfahrung, das war zunächst erst einmal, das ist vielleicht ganz wichtig, völlig unabhängig, ob die Menschen religiös oder gebildet waren. Also das ist etwas, was scheinbar schon beim Urmenschen auch der Fall war. Nahtoderfahrung ist etwas, was mit uns Menschen irgendwie verbunden ist. Und diese Langzeitstudie, die zeigte nach 2 und nach 8 Jahren, dass also diese Patienten, die das erfahren hatten, ein deutlich stärkeres soziales Verhalten zeigten, positivere Haltung zu Religion und Sinnfragen, weniger Angst vor dem Tod hatten und verstärkten Glauben an ein Leben nach dem Tod hatten. Jetzt könnten wir uns überlegen, was bedeutet das? Evolutive Erkenntnisse dieser Art zum Ursprung des Menschen und der Religion zeigen diese weniger als ein irrtümliches Weltbild. Das könnten jetzt viele unterstellen. Jetzt haben ja doch solche Nahtoderfahrungen den Leuten irgendwie was ganz anderes vorgestellt, dass es sich da um was Evolutives handelt, haben ja die meisten wohl so nicht angenommen. Sie haben das so erlebt. Und ich bin überzeugt, dass das letztlich auch etwas mit uns, mit unserem Menschsein zu tun hat. Dass es sich also wirklich nicht um ein Irrtum des Weltbilds handelt, sondern eher zeigt, wie wichtig Religion, speziell der Glauben an ein Leben nach dem Tod, für die Entstehung des Menschen von Bedeutung war. Also dass der Homo religiosus vielleicht gerade durch so etwas entstanden ist. Der Glauben an den unveränderlichen, ewigen Schöpfer heißt auch nicht, dass sich unser Bild von Gott nicht ändern darf. Wenn sich Gott in die Naturgesetze oder gar in unsere Gene eingeschrieben hat, dann muss die Evolution der Weltbilder auch zu einer Evolution unserer Gottesbilder führen. Speziell, wenn eine Religion wie das Christentum überleben will. Das gilt für alle Bereiche von Evolution und Schöpfung, deren geeignete Verknüpfung vor fast 100 Jahren schon von dem französischen Jesuit Théard de Chardin erkannt wurde und zu einer Art mystischen Verbindung gebracht wurde. Ja, er hatte hier diesen evolutiven Schöpfungsansatz, da hatte er auch schon Kosmogenese, Biogenese und Nogenese, also 3 Bereiche, ich hatte ja jetzt 6, 3 Bereiche ausgewählt und über allem eine sogenannte Christogenese herübergeschrieben.
und sagt, Gott macht die Dinge nicht direkt, sondern so, dass sie sich von selbst machen. Und die Kraft dazu hat Gott in die Geistmaterie von Anfang an gelegt. Der Geist ist eingerollt in die Materie und wird durch diese Evolution entwickelt. Teilhard hat sein Leben lang nach dieser Ursache der evolutiven Kraft gesucht. Heute lässt sich weitgehend das mit der Feinabstimmung der Naturgesetze erklären, was damals zu seiner Zeit so noch nicht bekannt war. Und zum Schluss möchte ich einfach nur zeigen, wie er das dann auch umgesetzt hat in eine literarische Sprache, die dann auch Menschen religiös betreffen lassen. Die Hymne an die Materie spricht: Gesegnet seist du, machtvolle Materie, unwiderstehliche Evolution, immer neugeborene Wirklichkeit, du, die du in jedem Augenblick unseren Rahmen sprengst, uns zwingst, die Wahrheit immer weiter zu verfolgen. Gesegnet seist du, universelle Materie, grenzenlose Dauer, uferloser Äther, dreifacher Abgrund der Sterne, der Atome und der Generationen. Du, die du in unserem engen Maße überflutend und auflösend uns die Dimension Gottes offenbarst. Er hat sich dann das Bild von Sieger Köderken, habe ich mal hier dazu gesetzt, der ein Bild, ein Schöpfungsbild gezeichnet hat, genau nach diesem Bild dieser Hymne an die Materie. Und ich denke halt, in dieser Richtung sollte unser Weltbild heute sich weiterentwickeln. Auch wenn Thea schon vielleicht 100 Jahre alt ist, ich glaube, er ist immer noch nicht in unserer Kirche angekommen. Dankeschön.